Trump denkt wirklich im Sinne von Geschäften.
Es hätte Europa ja niemand gehindert, auch eine diplomatische Initiative gegenüber Russland zu eröffnen.
Die Europäer sind bereit, auch wirtschaftliche Nachteile, deutliche Nachteile in Kauf zu nehmen.
Sind die Europäer blöder in dieser Hinsicht oder was leitet sie dazu? Was liegt da in dieser DNA?
Ich glaube nicht, dass es dem Putin vollkommen egal ist.
Das mag jetzt für einige Zuhörer und Zuhörerinnen etwas brutal klingen.
Nehmen die Russen die Europäer überhaupt ernst?
Politisch, geopolitisch sicherlich nicht. Damit haben die Russen eigentlich auch recht.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 24. Warum wollen die Amerikaner mit Putin dealen und warum die Europäer eigentlich nicht? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 24. Folge des Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Und wir sind heute wieder nicht nur zu zweit, sondern abermals zu dritt und haben einen Spezialgast eingeladen, ich würde sagen einen ganz besonderen, nämlich Herrn Professor Gerhard Mangott. Herr Mangott ist Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck, insbesondere aber ist er einer der führenden westlichen Experten zur russischen Innen- und Außenpolitik, zur internationalen Politik generell und zur Sicherheitsforschung. Herr Mangott ist uns heute aus Innsbruck zugeschaltet. Herzlich willkommen in unserer Runde und danke fürs Teilnehmen und dass Sie auch Russisch sprechen, auch Ihnen dobry den.
Dobry den.
Wir nehmen diesen Podcast am Dienstag, den 2. September 2025 auf. Und wie schon bei den vorherigen Folgen, muss man auch heute wieder sagen, der Moment ist und bleibt pikant und ist heikel, was den Ukraine-Krieg betrifft und generell die geopolitische Situation. Während unserer vierwöchigen Podcastpause, nämlich, hat sich Trump mit Putin auf Alaska getroffen, wobei gerade Trump ja sehr viel Hoffnung auf einen Frieden verströmt hat im Vorfeld dieses Treffens. Schnell ging auch hier nichts, wie wir heute wissen, und die Häme gerade von europäischer Seite folgte auf den Fuß. Inzwischen ist es so, dass Putin ja in dem Moment, wo wir den Podcast aufnehmen, in Peking ist, bei dieser chinesischen Staatschef, wohin übrigens auch der indische Premierminister gekommen ist, also eine antiwestliche Veranstaltung, kann man wahrscheinlich sagen. Dazu kommt, dass Trump die Inder brüskiert hat, wie wir wissen, indem er nämlich die Zölle auf 50% erhöht hat, quasi als Strafe dafür, dass Indien weiter russisches Öl importiert, was meines Erachtens per se mal etwas unfair ist, denn die Inder müssen ja auch irgendwoher ihr Öl bekommen, wenn die Europäer es bei den Russen nicht kaufen und stattdessen im arabischen Raum einkaufen, wo die Inder vorher gekauft haben. Aber seltsam auch deswegen, weil Trump ja selbst mit den Russen im Zusammenhang mit der Diplomatie gleichzeitig wirtschaftlich dealen will, wirtschaftliche Geschäfte machen will, wie wir wissen. Es ist das Hauptthema unseres Podcasts, wie ich es angekündigt habe, warum die Amerikaner in ihrer Diplomatie immer auch Geschäfte gleichzeitig machen wollen und die Europäer nicht. Herr Mangott, bevor wir uns genauer das diplomatische Thema ansehen, warum die USA hier anders ticken als die Europäer, hätte ich gerne von Ihnen ein kurzes Roundup der vergangenen Wochen, was nämlich das erwähnte Treffen in Alaska betrifft. Ist es so, dass alles verlorene Liebesmüh war von Seiten Trumps? War alles sinnlos? Oder ist doch die Häme der Europäer auch deplatziert und etwas verfrüht? Wo stehen wir?
Ich denke, Donald Trump hat mit dem Treffen mit Putin einen Gesprächsreigen gestartet. Ich will es nicht Verhandlungen nennen, die darauf hinzielen, tatsächlich eine Friedenslösung zu finden. Trump hat dabei beim Treffen mit Putin ein Zugeständnis gemacht, während es die ukrainische Position und die europäische Position immer gewesen war, zuerst einen Waffenstillstand zu verlangen und zu beschließen, um erst dann über eine Lösung des Krieges zu verhandeln, hat sich Trump in Alaska die russische Position zu eigen gemacht, nämlich dass man verhandeln soll und erst am Ende einer Verhandlungslösung dann soll ein Waffenstillstand eintreten. Und diese Positionsänderung der Trump-Administration hat eigentlich in Europa keine Anerkennung gefunden. Die europäischen Führungspolitiker sprechen immer noch davon, dass zunächst ein Waffenstillstand abgeschlossen werden soll. Und es ist nicht nur Häme europäischer Politiker über die bislang offensichtlich nicht mehr fortgesetzte Serie von Gesprächen, sondern es ist auch zum Teil so, dass bestimmte europäische Politiker bewusst diesen Prozess von Trump hintertrieben haben. Der Punkt ist, in Alaska wurde wenig öffentlich gemacht, aber was aus russischen Quellen ableitbar ist, soll Russland dort Zugeständnisse gemacht haben, nämlich dass es seinen Widerstand gegen eine EU-Integration der Ukraine aufgibt, wobei man sagen muss, diese EU-Integration für die Ukraine ist ohnehin sehr, sehr lange entfernt. Da lässt es sich leicht ein Zugeständnis machen. Und zweitens hat man auch sich von einer russischen Position verabschiedet, nämlich dass alle vier Oblasti in der Ukraine, nämlich Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson, Teil Russlands sein müssen und als solche anerkannt werden müssen. Russland hat jetzt aufgegeben den Anspruch auf die noch nicht besetzten Gebiete von Cherson und Saporischschja. Das waren die russischen Zugeständnisse, die wir kennen. Was gestern der außenpolitische Berater von Wladimir Putin, Juri Uschakow, dementiert hat, ist das, was Trump nachher verkündet hat, nämlich, dass es ein Treffen zwischen Putin und Zelensky geben wird und dass es dann ein trilaterales Treffen zwischen den beiden und Donald Trump geben wird. Das ist offensichtlich von den USA entweder missverstanden worden oder man hat gezielt versucht, Zelensky und Putin auf einen bestimmten Dialog festzuzurren. Aber dieses Treffen war von Anfang an auszuschließen. Wir kennen die Äußerungen von Putin über Zelensky. Wir wissen, dass er ihn als den Anführer einer Bande von Drogenabhängigen und Nazis bezeichnet hat. Und vor allem wir wissen, dass Präsident Zelensky, nachdem dessen Mandat im Mai 2024 ausgelaufen ist, als illegalen Präsidenten bezeichnet. Was nun weiter? Nun, die einzige mögliche Chance, diesen Gesprächsreigen fortzusetzen, wäre, wenn es zwischen Russland und den Ukrainern eine Verhandlungsebene gäbe, auf Delegationsebene nämlich, wobei Russland zugesagt hat, und das muss auch dringend notwendig sein, die Delegation höherrangig zu besetzen als bis jetzt unter Führung des früheren Kulturministers Medinsky. Die Ukraine lehnt das aber derzeit ab und sagt, nein, wir wollen ein direktes Präsidententreffen. Und wenn diese Forderung der Ukraine aufrecht bleibt und die Ablehnung Russlands dafür aufrecht bleibt, dann gibt es überhaupt keine Gespräche. Und dann muss man sagen, ist dieser Prozess tot.
Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wenn ich Sie richtig verstehe, kann man zusammenfassen, kein großer Wurf, aber doch ist etwas in Gang gekommen. Wenn ich Putin richtig zitiere, sagt er, neue Wege zur Lösung des Ukraine-Konflikts wurden geöffnet. Das ist jetzt, kann man einordnen, wie man will. Gleichzeitig sagt ja die EU, dass sie daran arbeitet, an einer Zusammenstellung einer Truppe zur Friedenssicherung in der Ukraine. Das hätte man vor ein paar Monaten noch nicht gemacht, ne?
Ja, aber da muss man gleich sagen, die Europäische Union kann keine Truppen stellen für die Ukraine. Von der Leyen hat sich hier auch in einem Bereich vorgewagt, wo sie keine Kompetenzen hat. Also wenn es eine Sicherheitsgarantie über die Entsendung von Truppen geben wird, dann wird das sicherlich die Entsendung von Truppen europäischer NATO-Mitglieder sein. Aber hier haben wir auch noch nichts Konkretes. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Vorstellungen, was Sicherheitsgarantien sein sollen. Die weichste Version ist sicherlich, und da steht Deutschland doch deutlich dahinter, die Ukraine so weit aufzurüsten, dass nach einer Friedenslösung Russland in Zukunft nicht wieder angreift, dieses sogenannte stählerne Stachelschwein-Modell, während andere, Britannien und Frankreich, eigentlich darauf drängen, tatsächlich Soldaten in die Ukraine zu entsenden. Da gibt es allerdings Schwierigkeiten, denn wenn man die Rotation, die erforderlich ist, mit einbezieht, müssten das mindestens 60.000 Soldaten sein. Und Britannien und Frankreich sind nicht in der Lage, eine so hohe Zahl an Kampfsoldaten in die Ukraine zu entsenden. Sollte das aber trotzdem passieren, wie auch immer, ist dann die große Frage, wären diese Soldaten bereit, gegen eine erneute russische Aggression zu kämpfen, also mit russischen Soldaten zu kämpfen? Wenn das nicht der Fall ist und derzeit glaubt niemand daran, dass Europa mit Russland kämpfen möchte, dann ist diese Abschreckung, die von dieser Truppenstationierung ausgehen soll, völlig unglaubwürdig und ist damit für Russland eben keine Abschreckung. Es kann damit eben nicht verhindert werden, dass es nach einer Friedenslösung in geraumer Zeit wieder zu einer Fortsetzung der russischen Militäroperation kommt.
Wir müssen einen Blick jetzt nach Asien werfen, denn wie ich eingangs gesagt habe, befindet sich Putin ja gerade beim chinesischen Staatschef und neben anderen Staatschefs, die der chinesische eingeladen hatte, unter anderem eben auch der indische, was doch sehr auffällig ist, dass es eine gewisse Annäherung zwischen China und Indien gibt. Man könnte sagen, macht Trump hier ein Fass auf, indem er jetzt die Inder Richtung China treibt mit der Einführung seiner Zölle gegen Indien? Aber ich frage eine Spur noch allgemeiner. Wie bewerten Sie generell dieses Treffen gerade in China?
Nun, es ist eine Demonstration von 12 Mitgliedstaaten, von 10 Mitgliedstaaten und einigen Beobachtern und Dialogpartnern, dass man interessiert ist an einer Umschichtung der gegenwärtigen institutionellen Ordnung der Welt, die eine gerechtere und bessere Vertretung des sogenannten globalen Südens, das ist jetzt nicht geografisch zu verstehen, mit sich bringt. Das ist eine deutliche Demonstration. Man signalisiert der westlichen Welt, die Zeit eurer Hegemonie ist zu Ende, die Zeit der Vorherrschaft des Westens ist zu Ende. Lasst euch, und ihr müsst das auch, ein auf eine neue, veränderte, reformierte internationale Ordnung. Die Tatsache, dass so viele Staats- und Regierungschefs dort waren bei diesem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit wie noch nie, zeigt eben auch, dass China ein sehr attraktiver Partner für all die genannten Staaten ist, natürlich auch für Russland ist. Das bilaterale Gespräch zwischen Xi und Putin findet erst heute statt. Da gibt es noch keine Ergebnisse, aber es ist bezeichnend, dass Indien mit dem Premierminister Modi an diesem Treffen teilgenommen hat, auch eine längere Konsultation mit Xi gehabt hat. Und da haben sie natürlich völlig recht. Wenn Donald Trump Zölle gegen Indien verhängt, dann treibt das Indien gewissermaßen in die Hände von China. Man muss schon sagen, diese Wiederannäherung der beiden Rivalen in Asien, die hat schon im Herbst des letzten Jahres begonnen, aber wurde jetzt noch einmal beschleunigt durch das Trump'sche Verhalten. Das ist eigentlich geopolitisch ziemlich töricht, was die USA hier machen. Denn Indien ist in den letzten 20 Jahren immer stärker zu einem Partner der USA aufgebaut und aufgewertet worden, ist auch in der Quad, also in diesem Quadrilateral Dialog in Asien mit dabei, also den Dialog zwischen USA, Japan, Australien und eben Indien. Und diese Quad ist gedacht eigentlich als Gegengewicht zum Aufstieg Chinas in der Region. Wenn jetzt Trump solche Zölle verhängt, dann ist diese Option einer geopolitischen Allianz gegen China völlig vom Tisch. Und insofern ist nicht nur wirtschaftlich, aber da wird sicherlich Herr Astrov drauf eingehen, diese Politik nicht durchdacht, sondern sie ist auch geopolitisch nicht durchdacht.
Bevor ich zu Ihnen komme, Herr Astrov, bleiben wir noch kurz bei der Diplomatie an sich, was wir nämlich heute in dieser Podcast-Folge fokussieren wollen. Ins Auge springt ja, dass amerikanische Außenpolitik immer auch Außenwirtschaftspolitik ist. Das heißt, Diplomatie begleitet von Wirtschaftsgesprächen, beabsichtigten Wirtschaftsdeals. Das war vor Trump so und das ist möglicherweise unter Trump stärker geworden. Möchte ich jetzt mit Ihnen noch kurz besprechen, Herr Mangold. Denn wir haben auch gesehen, in Alaska haben ja sehr wohl auch Wirtschaftsgespräche am Rande des Gipfels stattgefunden. Es sickerte durch, dass die Amerikaner sich ins Spiel brachten bei Flüssiggasprojekten auf der Halbinsel Jamal, Ausrüstungen zu liefern, obwohl interessanterweise dieses russische Projekt ja unter Sanktionen steht. Dann war noch ins Spiel gebracht, dass Atomeisbrecher möglicherweise gekauft werden von Russland. Die Amerikaner das kaufen, weil die Russen hier eine ganz große Flotte haben und Erfahrung darin haben. Und auch sickerte durch die Nachrichtenagentur Reuters durch, dass Trump unbedingt auch einen Wirtschaftsdeal in Alaska verkünden wollte, wozu es dann nicht kam. Aber das alles lag in der Luft und wurde thematisiert. Sagen Sie uns, Herr Mangold, ist dieses Moment, dass amerikanische Diplomatie von Wirtschaftsdeals begleitet wird, stärker geworden? War es immer da? Was hat sich hier geändert unter Trump?
Es war immer schon da, denn die globale Hegemonialposition der USA muss natürlich auch abgesichert sein. Es muss für die USA, die ja kostenlos öffentliche Güter bereitstellen für ihre Alliierten und auch international, etwas aus dieser Bereitstellung bekommen, nämlich wirtschaftliche und finanzielle Vorteile. Aber unter Trump ist dieser transaktionale Charakter der US-Außenpolitik noch einmal viel stärker geworden. Trump denkt wirklich im Sinne von Geschäften. Die USA trachten eben danach, dass politische Zusammenarbeit, diplomatische Zusammenarbeit eben auch wirtschaftliche und finanzielle Vorteile bringt. Vor allem jetzt, wenn man sagt, die Außenpolitik der USA muss für die Mittelklasse der USA gemacht werden und gestaltet werden. Das ist auf europäischer Seite nicht gänzlich anders, aber die Europäer haben, denken wir daran an den Boykott russischer Energieträger, Gas, Öl, Ölprodukte, die Europäer sind bereit, auch wirtschaftliche Nachteile, deutliche Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn sie ein bestimmtes außenpolitisches Ziel verfolgen. Und da unterscheiden sich beide Akteure, nämlich USA und Europäische Union, doch deutlich.
Jetzt frage ich Sie sehr salopp, sind die Europäer blöder in dieser Hinsicht oder was leitet Sie dazu, was liegt da in dieser DNA?
Die Europäer versuchen immer, eine Interessenspolitik zu vereinen mit einer Wertepolitik. Die Europäer sagen, Werte sind eben auch Interesse, dass die Werte eingehalten werden, für die die Europäische Union steht. Das ist auch ein Interesse und sie leugnen damit den Gegensatz zwischen interessengeleiteter und ideologiegeleiteter, wertegeleiteter Außenpolitik. Die Europäische Union ist dann allerdings nicht glaubwürdig, denn während man Russland zu Recht massiv sanktioniert, bleiben solche Sanktionen gegen Israel und seine militärische Kriegsführung in Gaza aus. Also dieser Anspruch, eine wertegeleitete Außenpolitik zu betreiben, der ist nicht glaubwürdig, dessen Glaubwürdigkeit ist zutiefst erschüttert und das sieht man vor allem im globalen Süden so. Und manchmal vergisst die Europäische Union auch auf Kerninteressen. Wenn wir daran denken, dass der Ausstieg aus russischen Öl- und Gaslieferungen zu einer deutlichen Erhöhung der Energiepreise geführt hat, die Kompetitivität der europäischen Wirtschaft mit anderen Wirtschaften, vor allem der USA, eigentlich negativ beeinflusst, wo Stromkosten in den USA wesentlich geringer sind, wo Gaskosten in den USA wesentlich geringer sind, dann muss man sagen, die Europäische Union verfolgt eine Sanktionspolitik gegenüber der Europäischen Union, die zu einer schleichenden Deindustrialisierung des Kontinentes führen kann, jedenfalls aber zu einer verminderten Wettbewerbsfähigkeit und das bedeutet Betriebsschließungen, Betriebsabwanderungen und höhere Arbeitslosigkeit.
Ich komme zu Ihnen, Herr Astroff, als Ökonom. Und zwar hätte ich gerne eine wirtschaftliche Einordnung des Ganzen. Kann die Aussicht auf wirtschaftliche Kooperationen im Energiesektor mit den USA, und das war ja, das lag in der Luft auch in Alaska, dass man größere Projekte angeht im Energiebereich, nämlich auch hinsichtlich der arktischen Regionen, wo die Russen ja sehr wohl durchaus Erfahrung auch haben, kann die Aussicht auf stärkere Kooperation mit den USA Putin grundsätzlich dazu bewegen, vielleicht Zugeständnisse in der Geopolitik zu machen? Denn wir sehen, dass die Wirtschaft in Russland doch stark abkühlt. In den ersten 7 Monaten beträgt das Wirtschaftswachstum gerade noch mal 1,1%, wie soeben bekannt wurde. Oder ist das für Russland kein Lockmittel? Ist das Putin egal?
Ich glaube nicht, dass es dem Putin vollkommen egal ist. Und ich glaube, also der Professor Mangold hat bereits erwähnt, dass Russland schon gewisse Zugeständnisse gemacht hat. Oder zumindest laut den Berichten ist es so, dass Russland gewisse Zugeständnisse gemacht hat. Zum Beispiel diesen Anspruch, den Russland hatte auf die nicht besetzten Teile von Saporischschja und Cherson, hat Russland offenbar fallen gelassen. Ja, ich glaube, das könnte auch damit zusammenhängen, dass Russland gewisse Zugeständnissen bereit ist, auch was die wirtschaftliche Kooperation mit den USA angeht. Ja, es ist so, dass ich habe immer wieder argumentiert, die Sanktionen im Großen und Ganzen, sie haben relativ wenig Auswirkung auf Russland, auf die russische Wirtschaft, geschweige vom politischen Kurs, vom außenpolitischen Kurs von Präsidenten Putin. Es gibt allerdings schon Bereiche, wo die Sanktionen sehr spürbar sind. Ja? Und der Energiebereich ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel auch die Luftfahrtbranche. Ja? Sie haben nicht erwähnt, dass zum Beispiel im im Falle eines eventuellen Rapprochements zwischen Russland und den USA, würde Russland wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich auch mehr Boeings von den USA kaufen. Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil die eigene Flugzeugproduktion in Russland ist, sagen wir so, problematisch momentan, ja, aus vielen Gründen, auf die ich momentan nicht eingehen möchte. Also das ist auch ein anderes Beispiel. Und was die, wenn wir zurück zum Energiebereich, zum Energiesektor kommen, dann ist es so, dass zum Beispiel die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in der Arktis, im Pazifischen Ozean, also in klimatischen und geografisch schwierigen Gebieten von Ostsibirien, vom hohen Norden und so weiter, durchaus mit Technologien verbunden ist, die Russland stets vom Westen erhalten hat. Es ist auch wenig verwunderlich, dass speziell bei der Erschließung von diesen Vorkommen auch die Produktionsteilungsabkommen geschlossen wurden. Und zum Beispiel momentan wird diskutiert über die mögliche Rückkehr von Exxon, vom amerikanischen Unternehmen Exxon, in das Produktionsteilungsabkommen Sachalin 1.
Das ist nördlich von Japan.
Genau. Das ist im Pazifischen Ozean. Also es gibt schon durchaus Anreize auf der russischen Seite, glaube ich. Also zumindest, man kann mit Sicherheit sagen, es gibt Kräfte in der russischen Führung, ja, die durchaus wünschen, und deren Fokus durchaus darauf liegt, wirklich diese Kooperation mit den USA zu verstärken, um eben wirtschaftliche Vorteile aus dieser Zusammenarbeit zu ziehen. Und für mich verkörpert diesen Flug, also diesen Flügel, Entschuldigung, der russischen Führung der Herr Dmitriev. Ja, der steht eindeutig für eine verstärkte Zusammenarbeit mit den USA. Ja, also ich glaube schon, also um kurz zusammenzufassen, ich glaube schon, dass es auf der russischen Seite durchaus Bemühungen auch in diese Richtung gibt.
Sehr interessant. Putin hat das fast am Vorabend des Treffens in Alaska angeboten, dass Exxon, nämlich der US-Konzern, zurückkehren kann. Wohlgemerkt unter der Bedingung, dass der Konzern und andere Konzerne, die zurückkehren, auch lobbyieren für eine Rücknahme der Sanktionen. Das ist ein klarer Konnex, der hier formuliert worden ist. Ich reiche nach, weil Sie den Herrn Dmitriev erwähnt haben. Kirill Dmitriev ist einer der auffälligsten Akteure, wie ich finde, seit Jahresbeginn spätestens, wenn nicht schon früher. Putin hat ihn ja schon 2011 zum Chef über den Investitionsfonds, glaube ich, so heißt er, gemacht, nämlich für ausländische Direktinvestitionen, der Zuständige. Und Dmitriev ist selbst mit 14 Jahren in die USA gekommen und hat dort an Elite-Universitäten studiert, wurde später Mitarbeiter von Goldman Sachs, der US-Investitionsbank, und von McKinsey. Also spricht perfekt Englisch, wie mir tatsächlich ein ehemaliger Geschäftspartner von Dmitriev erklärt hat, er versteht die amerikanische Mentalität. Also er versteht die russische, oder sagen wir so eher die geboren in der Sowjetunion, aber jetzt die russische Mentalität, und er versteht eben auch die amerikanische Mentalität. Und auffälligerweise ist er bei allen Delegationen und bei allen Gesprächen mit den Amerikanern seit Jahresbeginn immer dabei, was ja darauf hindeuten könnte, trifft auch ganz unser Thema, wie ich meine heute, was ja darauf hindeuten kann, dass die Russen auch sehr wohl Lockmittel aussenden oder beziehungsweise Köder aussenden Richtung Amerikaner und sagen, wir wollen auch dealen. Herr Astrov, beziehungsweise auch Sie, Herr Mangold, man könnte sagen oder kann man sagen, die Russen dicken ein wenig wie die Amerikaner oder haben verstanden, wie man Deals angeht, wie man Diplomatie begleitet mit wirtschaftlichen Angeboten?
Ja, also, und da kann ich eigentlich dem Professor Mangold nur zustimmen, wo er gesagt hat, dass ja vor allem seitens der USA momentan, also unter Präsident Trump und natürlich auch von Russland, das ist Realpolitik, ja, das ist vor allem, es stehen Interessen im Mittelfeld, es stehen zum Teil auch so Transaktionen, ja, vielleicht in einem, im weitesten Sinne des Wortes, und weniger die Werte. Ja, und das ist der Gegensatz zu den europäischen Politikern, ob diese Verteidigung der Werte sozusagen als außenpolitische Paradigma, ob sie glaubwürdig ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Da bin ich auch mit Herrn Mangold eigentlich einverstanden in dieser Frage. Aber ja, mir kommt vor, dass jetzt speziell unter der neuen Führung der USA, unter Präsidenten Trump, gibt es schon gewiss Parallelen in der Art und Weise, wie die politischen Eliten Russlands und der USA denken.
Was sagen Sie, Herr Mangold?
Es war von Anfang an, eigentlich seit Trump Präsident ist, die russische Strategie, den Ukraine-Krieg gewissermaßen zu kompartmentalisieren, wie das etwas schwierig ausgedrückt heißt. Das heißt, es ist der Ukraine-Konflikt aus russischer Sicht völlig separat von diesem russischen, auch wichtigeren russischen Anliegen, die Beziehungen mit den USA zu normalisieren.
Das heißt, es geht um ein größeres Ganzes für die Russen.
Genau. Der Konflikt in der Ukraine kann gänzlich ungelöst bleiben, um es jetzt überspitzt auszudrücken. Aber wichtig ist, dass die beiden großen Mächte, USA und Russland, ihre Beziehungen normalisieren. Zum Beispiel anfangen, wieder Direktflüge einzurichten zwischen beiden Ländern, dass das diplomatische Personal an Botschaften und an Konsulaten wieder aufgestockt wird. Das wurde ja im Rahmen des Sanktionsreigens unter Trump 1 und Biden immer stärker verkleinert, und dann eben die wirtschaftlichen Projekte, die sie beide angesprochen haben. Also das ist das Ziel der russischen Außenpolitik, etwas sozusagen links liegen zu lassen und dafür sich auf etwas anderes zu konzentrieren, das durch das, was links liegen gelassen wurde, nicht beschädigt wird. Und die große Frage ist, wird Trump, und er will sich ja in einigen Tagen entscheiden, diese Trennung dieser zwei Materien tatsächlich auch akzeptieren und auf diesem Pfad der Normalisierung mit Russland weitergehen? Oder wird er unter dem Einfluss bestimmter Akteure sagen, nein, beides ist miteinander verbunden. Ohne Fortschritte in der Ukraine gibt es keine Fortschritte in der bilateralen Beziehung. Inwieweit, wenn Trump das tun würde, das eine Hebelwirkung auslöst auf Russland, nämlich dann bei Gesprächen mit der ukrainischen Führung doch zu größeren Zugeständnissen bereit zu sein, das lässt sich derzeit nicht sagen.
Man muss sagen, dass einer der großen Punkte ja die Abrüstungsfrage ist, die beide Mächte verbindet. Vor diesem Hintergrund kann man ja durchaus auch sagen, dass der wirtschaftliche Aspekt eigentlich ja sehr gering ist. Denn wenn man den Handel hernimmt zwischen USA und Russland, so war er immer, na gelinde gesagt, mickrig. In der besten Zeit, das war im Jahr 2011, glaube ich, hat das bilaterale Handelsvolumen zwischen den beiden Mächten 43 Milliarden Dollar erreicht. Das war der Gipfel. Im Vergleich dazu betrug der Handelsaustausch zwischen der EU und Russland deutlich über 300 Milliarden, wenn ich es richtig gefunden habe. Also beides hat sich sehr dezimiert natürlich seit dem Beginn des Ukraine-Krieges, massiv dezimiert. Jetzt gibt's Wirtschaftswissenschaftler wie der Herr Inosemtsev, ein sehr renommierter, der sagt, naja, de facto brauchen die Russen die Rückkehr der Amerikaner wirtschaftlich nicht. Was meinen Sie, Herr Astor?
Also zunächst möchte ich betonen, dass, also Sie haben erwähnt, ja, der Handel, der bilaterale Handel zwischen Russland und den USA war schon immer sehr so bescheiden und ist noch geringer geworden im Laufe des Krieges und der Sanktionen und so weiter. Das stimmt. Aber zum Beispiel die US-amerikanischen Investitionen haben durchaus eine Rolle in der russischen Wirtschaft gespielt. Also laut den Zahlen, die ich habe, waren zum Stichtag Februar 2022 circa 600,
also vor Kriegsbeginn,
waren circa 600 oder etwas mehr als 600 US-amerikanische Unternehmen in Russland tätig. Ja, und da waren 200.000 Leute beschäftigt. Ja, das ist vielleicht auch nicht so viel, aber auch nicht vernachlässigbar. Und da war eine ganze Palette von Sektoren war dabei präsent. Zum Beispiel die Dienstleistungen, ja. Zum Beispiel, wenn wir denken an McDonald's oder Starbucks oder KFC, ja, Kentucky Fried Chicken. Wir denken an die Automobilproduktion, Ford, General Motors. Also Energiesektor haben wir schon erwähnt, ja. Exxon war in Russland präsent. Es gab jede Menge Dienstleistungen im Energiebereich, die bereitgestellt wurden, auch von den Unternehmen, wie zum Beispiel Halliburton oder Schlumberger und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist nicht so, dass die dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und den USA vernachlässigbar waren. Ja? Und nun, wenn wir in die Zukunft schauen, ja, ich glaube, ganz allgemein kann man auf Ihre Frage nicht antworten, weil es gibt durchaus Bereiche, wo zum Beispiel die Rückkehr von US-amerikanischen Unternehmen einen sehr starken Widerstand haben wird. Also ein Beispiel, also die McDonald's, also die Aktiva von McDonald's in Russland wurden von einem russischen Investor aufgenommen und im Prinzip, das hat sich sehr wenig geändert, weil schon vor dem Krieg war 90% der Lieferungen, also der Lieferanten an McDonald's, die waren lokal. Ja, da hat sich sehr wenig geändert. Und natürlich, es gibt auch verständlicherweise, es gibt auch ein starkes Lobby dagegen, dass die US-amerikanischen Unternehmen in diesen Bereichen zurückkommen.
Ja? Auf die europäischen wahrscheinlich.
Ja, genauso. Aber zum Beispiel in anderen Bereichen, wo die Importsubstitution nicht so gut funktioniert hat, und dazu zählen zum Beispiel auch, dazu zählt zum Beispiel die Autoindustrie zum Teil, ja, dazu zählt auch die Luftfahrtbranche und dazu zählt auch der Energiebereich zum Teil. Ja, wie ich gesagt habe, es gibt durchaus Bereiche auch im Energiesektor, wo die Abhängigkeit Russlands von westlichen Technologien eigentlich enorm ist. Ja. Das heißt, in diesen Bereichen kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch die Akteure, die für eine Rückkehr des US-amerikanischen Kapitals sich einsetzen, die können durchaus gewinnen.
Also wenn ich es richtig sehe, hier geht es tatsächlich um einige Schlüsselsektoren wahrscheinlich, um Hochtechnologie und klarerweise auch um Investitionen. Denn was den Handel betrifft, so konnte man ja beobachten, dass die Chinesen den Großteil eigentlich des russischen Außenhandels, der zuvor mit der EU und mit Amerika getätigt wurde, übernommen haben und auch der Großteil inzwischen in Yuan abgewickelt wird und nicht mehr in Dollar. Allerdings, die Chinesen investieren nicht, wie wir sehen. Also es ist überhaupt nichts Nennenswertes, kein einziges nennenswertes Projekt, glaube ich, und zeichnet sich auch nicht ab, dass das passiert, oder?
Ja. Naja, die Chinesen natürlich, also sie haben eine ganz gezielte Politik. Sie versuchen möglichst viel nach Russland zu verkaufen, was sie selber produzieren, ja. Und sie versuchen möglichst wenig zu investieren. Ja, das war mehr oder weniger die chinesische Linie bislang. Und das hat Vorteile für China, aber das hat Nachteile für Russland aus meiner Sicht.
Herr Astrow hat schon angedeutet, dass innerhalb Russlands, innerhalb der russischen Akteure ja hier kein Konsens besteht. Es gibt sehr starke Bestrebungen in einzelnen Sektoren, dass man eine Rückkehr westlicher Unternehmen verhindert. In anderen Bereichen wird man es erstens nicht verhindern können und zweitens ist es wohl auch wünschenswert, dass sie zurückkommen, weil Russland selbst die Technologie und so weiter fehlt oder auch die Kapitalkraft. Ich weite die Frage etwas aus auf Sie, Herr Mangold. Ist es überhaupt so, dass dieser Elitenkonsens in Russland chronisch fehlt und dass er jetzt auch hier wieder zutage tritt, dass es sehr wohl diesen Kampf gibt zwischen zwei Gruppen, die mit dem Westen arbeiten wollen und die nicht mehr mit dem Westen arbeiten wollen?
Also es gab schon seit Beginn des Krieges und auch schon davor Meinungsdifferenzen und Positionsdifferenzen innerhalb der russischen Politik und Geschäftselite. Das zeigte sich vor allem, wenn man nur den Machtapparat anschaut, an den unterschiedlichen Positionen und Erwartungen des Sicherheitsapparates auf der einen Seite und der Technokraten in Regierung oder der Zentralbank, die diese konfliktorische Beziehung mit dem Westen und die ganzen Sanktionen des Westens gegen Russland nicht akzeptieren wollten, in dem Sinne, dass sie sagten, wir brauchen eine Verbesserung der Beziehungen mit dem Westen, auch durch eine kompromissbereitere Haltung in der Ukraine-Frage. Nur muss man sagen, diese beiden Teile der Elite, wenn man es jetzt vereinfachen möchte, die Wirtschafts- und Finanzelite und die Sicherheits- und Militärelite, die ist keine gleichgewichtige. Die liberale Elite, wenn man so möchte, ich nenne sie lieber die technokratische Wirtschafts- und Geschäftselite, die ist wesentlich schwächer im Einfluss auf das Präsidialamt und natürlich auf Wladimir Putin. Das ist schon lange so gewesen und bleibt auch so. Putin nutzt diese nur aus, um gewissermaßen die Folgen westlicher Sanktionspolitik möglichst zu verringern und zu minimieren. Aber im Sinne eines mächtigen Wortes, das diese Elite in den Führungsdiskussionen führen kann und könnte, muss man sagen, nein, sie ist wesentlich schwächer. Es ist gewissermaßen, wie Sie schon gesagt haben, Herr Astrow, von Sie bemerkenswert, dass mit Dmitriev jetzt sozusagen jemand die Geschäftselite repräsentiert, die in den Vordergrund getreten ist. Aber ich würde das nicht grundsätzlich als eine Verschiebung vom Machtapparat, vom Sicherheits- und Militärapparat hin zum Technokratieapparat sehen. Eine gewisse Aufwertung ja, aber dieses asymmetrische Gefälle zwischen dem Einfluss des ersten und des zweiten Teils der russischen Elite, der ist immer noch vorhanden.
Eine kleine anekdotische Ergänzung. Der genannte Dmitriev ist ja auch auf Freundschaftsebene mit Putin verbunden, weil seine Frau kooperiert mit Putins Tochter. Da gab es Projekte, auch damals noch, was Impfstoffentwicklung und so weiter betrifft. Also es scheint hier bei Dmitriev schon ein wesentlicher Punkt ins Spiel zu kommen, dass er neben seinem Know-how auch noch ein starkes Vertrauen bei Putin vermutlich genießt. Wir nähern uns dem Ende dieser Folge. Ich frage Sie nochmals, Herr Mangold, ist der US-Zugang, Diplomatie mit Wirtschaft ganz stark zu koppeln, zu verknüpfen, effizienter als der europäische?
Er ist vorteilhafter. Er bringt bessere Ergebnisse im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich. Er ist flexibler, indem man zum Beispiel über Werte nur dann diskutiert, wenn sie einem politischen nützen, aber sie dann außer Acht lässt, wenn sie einem wirtschaftlichen und finanziellen Interesse und einem geopolitischen Interesse im Wege stehen. Die Europäer sind, wie gesagt, zwar nicht durchgängig interessiert an einer rechtsgebundenen und moralischen Außenpolitik, da gibt es eben Brüche, aber es steht stärker im Vordergrund. Und ich denke, das mag jetzt für einige Zuhörer und Zuhörerinnen etwas brutal klingen, wenn Europa nicht ein Jahrhundert der Demütigung erleben will, wie das China von Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts erlebt hat, dann muss Europa stärker darauf bedacht sein, eine Außenpolitik und eine internationale Politik zu betreiben, die dem Kontinent nützt und nicht schadet.
Es hätte Europa ja niemand gehindert, auch eine diplomatische Initiative gegenüber Russland zu eröffnen, nicht?
Ja, und da ist gar nichts da. Die Europäer haben keine Alternative. Sie haben zwar nicht alle, aber viele haben versucht, diesen Trumpschen Ansatz mit Russland zu hintertreiben und abzuschwächen und zu obstruieren. Aber da gibt's keine Gegenalternative. Die Europäische Union setzt noch immer, das kann man befürworten oder nicht, darauf, dass die Ukraine militärisch und wirtschaftlich und finanziell gestützt durch den Westen zumindest ihre Verhandlungsposition verbessert, indem sie militärisch resilienter wird und vielleicht auch einiges zurückerobern kann. Während viele Militärexperten einfach sagen, die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive ist sehr gering. Also die Europäer setzen auf etwas, was militärisch wahrscheinlich nicht eintreten wird. Und das ist schon etwas verwunderlich, dass das gewissermaßen das Grundprinzip der europäischen Ukraine-Politik sein soll.
Hat man hier auch längerfristig schwere Folgen? Denn wenn ich es richtig deute, sagen Sie, Herr Mangold, was Sie denken, wenn ich es richtig deute, nehmen die Russen, die Europäer deutlich weniger ernst als die Amerikaner. Das war vermutlich immer schon so, was Machtfragen betrifft. Wirtschaftsfragen ja nicht, wie wir wissen, die waren ja weiter stärker verbunden. Aber nehmen die Russen die Europäer überhaupt ernst?
Politisch, geopolitisch sicherlich nicht. Damit haben die Russen eigentlich auch recht. Dieses Europa hat keinen geopolitischen Einfluss, auch wenn Borrell vor einigen Jahren davon gesprochen hat, dass die Europäische Union jetzt die Sprache der Macht sprechen soll. Die russische Seite und schon lange vor diesem Vollkrieg zwischen Russland und der Ukraine hat immer gesagt, die Europäer sind abhängig von den USA, was ja stimmt im Bereich der Sicherheit, und sie sind eigentlich Vasallen. Dieser Ausdruck ist immer wieder gefallen, der USA. Und da mache es keinen Sinn, hat man argumentiert, mit den Europäern zu sprechen, sondern man solle gleich mit den Amerikanern sprechen und die werden den Europäern dann sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und diese Haltung, die hat sich natürlich in den letzten Jahren noch verstärkt. Und wenn es Europa nicht gelingt, mit einer eigenen Strategie in der Ukraine zu einer Lösung des Konfliktes beizutragen, dann wird diese Haltung Russlands gegenüber der Europäischen Union sich definitiv nicht verändern. Und die Haltung der Europäischen Union zu Russland scheint sich ja überhaupt nicht ändern zu können, auch nicht normalisieren zu können nach einer Friedenslösung in der Ukraine. Denken wir nur daran, dass von der Leyen Putin gestern in Plovdiv in Bulgarien als ein Raubtier bezeichnet hat, das man nicht zähmen kann. Und das ist schon ein seltsamer Zugang für eine Person, die mitverantwortlich ist für die Diplomatie der Europäischen Union nach außen und eben auch gegenüber Russland.
Und dass man mit Kallas eine EU-Außenbeauftragte hat, die in Russland eine Persona non grata ist, war wohl auch nicht der klügste Schachzug, ne?
Nein, wenn die hohe Beauftragte für Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, da war sie allerdings noch Ministerpräsidentin Estlands, davon spricht, dass es das Beste wäre, den russischen Staat aufzuspalten in viele kleinere Staaten, dann kann man davon ausgehen, dass eine Geschäftsgrundlage zwischen ihr und der russischen Seite sicherlich nicht und wahrscheinlich niemals bestehen wird.
Wir sind damit am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Danke, meine Herren, danke, Herr Mango, danke, Herr Astroff, fürs Dabeisein. Und danke Ihnen, liebe Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir melden uns wieder in 2 Wochen, wo wir uns abermals einem interessanten Phänomen in und um Russland widmen. Haben Sie einen schönen Tag.